Haus 1. Wir machen Podcasts.
Werbung. Das hier richtet sich an alle, die Lust haben, sich 2025 noch mehr für das Klima zu engagieren. Und zwar genau da, wo ihr wirklich ziemlich viel bewegen könnt, nämlich in eurer Stadt. Wusstet ihr, dass Städte und Gemeinden bis zu 40% der Treibhausgase, die sie erzeugen, selbst beeinflussen können? Ziemlich viele Maßnahmen kann eine Kommune selbst auf den Weg bringen. Aber oft weiß die Kommune gar nicht so genau, wo sie anfangen soll. Hier kommt ihr ins Spiel. Ihr könnt eurer Stadt nämlich dabei helfen. Wie das geht? Engagiert euch bei Local Zero. Das ist ein Netzwerk, das schon über 90 lokale Teams dabei unterstützt, die Klimawende bei sich vor Ort konkret voranzutreiben. Und damit noch mehr Städte dazu kommen, sucht Local Zero aktuell engagierte Menschen, die bei sich zu Hause für Bewegung sorgen und für diese Maßnahmen werben. Und euer erster Schritt ist, euch zum Startevent am 6. Februar 2025 anzumelden. Alle Infos dazu findet ihr auf localzero.net. Ein Link packen wir euch in die Shownotes. Local Zero ist eine Initiative von German Zero. Willkommen zur Wochendämmerung vom 10. Januar 2025 mit
Wahlprogrammen,
einer skurrilen Nachricht,
Krankenständen,
den Bränden in Kalifornien,
Afrika,
Georgien,
der Gierflation,
Schamjaff zu Libyen,
dem Börsenticker,
einer guten Nachricht,
Katrin Rönicke
und Holger Klein. Ich fange wie immer mit unserer skurrilen Nachricht an und sie ist eine Frage, die man sich stellen kann. Ich habe sie mir vorher noch nie gestellt, aber jetzt frage ich es mich wirklich, sind Birkenstock-Sandalen Kunst?
Natürlich, Brutalismus ist das.
Mhm. Ich weiß ja nicht, Holger. Also
habe ich gelesen, stand im Internet.
Ja, also zum Hintergrund davon, das ist tatsächlich die Frage, die gerade das Bundesverwaltungsgericht klären muss. Also Birkenstock ist da in einem Prozess gegen einen Konkurrenten. Und ich dachte mir so, die Frage kann ja jeder und jede für sich selbst auf seine oder ihre Weise beantworten. Für Birkenstock ist es jedenfalls sehr wichtig oder wäre es sehr wichtig, dass das Ganze als Kunst durchgeht, weil dann würde nämlich der Urheberrechtsschutz, den Birkenstock auf bestimmte Sandalen hat, die es schon seit, die eine gibt es seit 1973, die andere seit 1983, der würde dann weiterhin gelten. Also weil der Urheberrechtsschutz für Kunst nämlich 70 Jahre beträgt. Wenn es jetzt nur ein Design wäre, dann gilt der Urheberrechtsschutz nur 25 Jahre, wäre also abgelaufen und dann könnten Konkurrenten von Birkenstock einfach Sandalen herstellen, die genauso aussehen wie die Modelle von Birkenstock.
Was sie ja im Prinzip schon machen, ne?
Ja, deswegen stehen sie auch vor Gericht.
Ja.
Und wenn sich Birkenstock durchsetzen sollte, dann müsste dieser Konkurrent alle Modelle, die zu sehr wie diese Birkenstocks von 73 und 83 aussehen, quasi verbrennen oder irgendwie sonst vernichten und natürlich auch ordentlich Schadensersatz zahlen. Und ich weiß nicht, wie das Ganze ausgehen wird, aber ich dachte mir, ich nehme das mal mit in die Sendung. Mit einem Tipp, kauft euch doch noch schnell diese Schuhe, solange es geht.
Die Fakes.
Ja, denn weißt du, also ich meine, ich finde es ehrlich gesagt albern, aber das ist jetzt meine private Meinung. Ich kenne mich ja auch mit Urheberrecht nicht so aus, aber ich finde es wirklich albern, egal. Weil es kann ja sein, dass das Gericht wirklich entscheidet, ja, das ist nicht nur Design, sondern Kunst. Und das ist das Thema Schöpfungshöhe, was wir ja auch manchmal diskutieren bei uns bei Podcasts, wenn es darum geht, ist das jetzt 7% oder 19% Umsatzsteuer?
Was ich interessant fände, ist, von wann diese Klage ist. Da habe ich überhaupt nicht nachgeguckt, als ich das, ich habe das nur so am Rande mitgekriegt, ehrlich gesagt. Weil Birkenstock ja 2021 von Louis Vuitton Moët Hennessy gekauft worden ist, also LVMH, diesem französischen Luxusmarkenkonzern, der dem reichsten Mann der Welt gehört, Bernard Arnault.
Ja.
Ob diese Klage erst passiert ist, nachdem Louis Vuitton das Ding übernommen hat.
Könnte ich
das
mir gut vorstellen.
Das fände ich nochmal spannend. Könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass die sich jetzt denken, ja komm ey, wofür bezahlen wir diese Hunderten von Anwälten, die wir sowieso haben?
Es ist auch schon die dritte Instanz. Das ist auch interessant, weil die erste Instanz hat Birkenstock Recht gegeben. Die zweite Instanz hat gesagt, nee, das ist doch keine Kunst. So, und das ist jetzt quasi die
dritte. Drei Instanzen in 4 Jahren klingt mir ja unplausibel.
Keine Ahnung.
Naja, jedenfalls, kann ja, Faktencheck, ha! Ich habe was ganz, ganz Schönes gefunden, was Witziges. Ist tatsächlich heute, glaube ich, sogar erst veröffentlicht worden. Und zwar gibt es da einen Typen. Der Typ hört auf den Namen Max Mundhenke und ist so ein IT-Typ, der sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt. Und der hat sich gesagt, naja, wenn man jetzt die ganzen Wahlprogramme lesen wollen würde, wenigstens die der aussichtsreichsten Parteien, dann würde man wahrscheinlich 2 Tage damit verbringen. Er sagt 10 Stunden für die Programme der 6 großen Parteien, die wirklich durchzuarbeiten, dauert wesentlich länger. Ich versuche das ja gerade und ich bin kurz davor aufzugeben, beziehungsweise habe ich jetzt aufgegeben. Weil was nämlich Max Mundhenke gemacht hat, ist, der hat sich die Wahlprogramme genommen und hat sich ChatGPT genommen und dann hat er angefangen, ChatGPT mit Prompts zu füttern. Zum Beispiel, wie würde unsere Zukunft aussehen, wenn 100% der jeweiligen Wahlprogramme vollständig umgesetzt werden? Und dabei fallen Bilder raus, die die geschrieben haben, und zwar Bilder von Städten, also urbane Ansiedlungen für die Grünen, die AfD, die Linke, die SPD, die CDU, CSU, FDP, BSW und für Volt. Und wenn du dir die Bilder anguckst, ist ganz schön, man kann halt so auf einen Blick ungefähr erkennen, wie die Welt aussehen würde, wenn diese Wahlprogramme zu 100% umgesetzt werden. Und da siehst du halt zum Beispiel bei der AfD ist eine vergleichsweise graubraune Industrielandschaft. Ja. Bei den Grünen ist so ein elektrisch Wasser, also großer Fluss mit Schiffen, alles ist elektrisch, alles ist mit Pflanzen überwuchert, also so ein sehr grünes Wolkenkuckucksheim.
Solardächer
so
überall.
Genau, Solardächer überall. Und es gibt alles Mögliche so dazwischen. Finde ich irgendwie ganz witzig, um sich das mal so anzugucken. Also ne, in welcher Stadt oder mit welchem Blick auf die Stadt fühlst du dich am wohlsten? Vielleicht ist das ja auch so eine Art Valomat-Dings. K-Wert, was ChatGPT nicht in der Lage war einzubauen in diese Bilder, das sind solche Sachen wie finanzpolitische Forderungen oder gesellschaftspolitische Forderungen, sondern das ist jetzt tatsächlich nur Energieversorgung, Verkehr und solche Sachen. Aber fand ich irgendwie ganz lustig. Und das dann vielleicht im Zusammenspiel mit dem Wahlomaten, den es ja dann auch irgendwann mal geben wird, denke ich, ein ganz interessanter Anhaltspunkt für das, was man vielleicht wählen will, wenn man denn nicht sowieso schon sich eine Meinung gebildet hat oder sich die Mühe macht, zumindest von den Kandidaten, die für einen in Frage kommen, diese Wahlprogramme durchzulesen. Was echt anstrengend ist, nach wie vor. Ich kann das alles nicht mehr.
Hast du denn jetzt dann komplett aufgegeben oder kriegen wir das nächste oder übernächste Woche noch?
Ich kann es natürlich.
Wir müssen ja ein bisschen serviceorientiert sein, Holger.
Ja, okay, dann versuche ich das nochmal und durchsuche diese Wahlprogramme einfach mal nach Schlüsselwörtern. Ja. Ansonsten, also es machen ja auch wirklich alle großen, alle seriösen Medien kümmern sich ja darum, die Wahlprogramme zu analysieren, je nachdem, was für Schwerpunkte die dann auch so berichtet sehen wollen. Vielleicht auch eine Linksammlung. Es ist halt schwer, also weil am Ende kann ich sowieso nicht sagen, wenn du für das und das bist, wähl Partei X.
Es ist ja wieder dieses kleinste Übelding, ne?
Na, das ist es ja immer, ne? Es ist ja immer das Kleinste. Also es geht ja darum, wenn man mit den Amtierenden nicht zufrieden ist, die Amtierenden abzuwählen. Und was du dann dahin wählst, kann ja immer nur das kleinste andere Übel sein. Das ist ja das Problem. Und hinterher geht sowieso dein Wunsch nicht in Erfüllung, weil es immer Kompromisse sind, die da gebildet werden. Das muss man auch den Abiturienten alles sagen und vor allen Dingen den ErstwählerInnen.
Ja.
Die ja sich immer beklagen, dass es keine Partei gibt, die ihren Interessen entsprechen. Ja, die gibt's auch nicht. Die einzige Partei, die deinen Interessen entspricht, bist du selbst.
Ja.
Und ich möchte bitte nicht, dass du das Maß aller Dinge bist.
Voll. Also es ist auch wirklich, ich finde es wirklich sehr, sehr schwierig, die ganze Chose, selbst für mich, also zu entscheiden, so wen wähle ich denn? Weil es gibt so viele und finde ich auch nicht ganz unwichtige Fragen, wo ich unzufrieden bin. Also es gibt ja eine große Unzufriedenheit mit der Klimapolitik zum Beispiel, was jetzt nicht nur die Verdächtigen angeht, ja, also dass AfD, FDP und ein Stück weit auch SPD und CDU jetzt nicht die größten Klimakämpfer sind, wundert ja nicht. Aber was machen eigentlich die Grünen und wie stark haben die sich auch verbogen? Wie stark würden die sich verbiegen, wenn sie noch stärker werden? Das ist ja alles schwer abzuschätzen. Und was ich wirklich aktuell total, wie nenne ich das denn? Also ein Thema, wo es mich wirklich Kraft kostet zu entscheiden, wer da jetzt die besseren Positionen hat, ist die Migrationspolitik.
Ja, absolut.
Also,
Es ist schwierig. Ja. Also die Grünen haben viel mitgetragen, wo man gedacht hätte, da tragen die nicht mit.
Niemals, ja, genau. Und
Das ist halt das Kompromissproblem.
Ja, ne? Exakt. Ich habe dann auch schon einen Wahlaufruf bei mir in meinen sozialen Medien gesehen, den ich auch total verstehen kann, wenn man sagt, ey, wenn du wirklich willst, dass Menschen wie Menschen behandelt werden, egal woher sie kommen, dann kannst du nicht die Grünen wählen, dann musst du Linke wählen. Das sind die einzigen, die in ihrem Wahlprogramm für eine menschliche Migrationspolitik einstehen.
Ja. Gleichzeitig stehen die aber für eine Außensicherheitspolitik ein, die ich absolut unwählbar finde.
Ja, genau.
Das ist halt,
so, und
ja,
was da, so, priorisierst
dazwischen
du
muss man
jetzt?
Abwägen. Genau. Ja, natürlich. Ein Freund von mir hat irgendwann mal gesagt, und der ist wirklich linksliberal-grün versifft, der hat mal gesagt, das Problem ist halt, ich bin mit der Migrationspolitik der CDU nicht einverstanden, aber ich persönlich könnte gut damit leben.
Mhm.
So, und da hast du das Dilemma. Ne? Also es ist exakt das Dilemma und aus dem kommst du nicht raus.
Nee, überhaupt so. Nicht.
Und letztendlich wählst du halt dann doch, was deine Überzeugungen sind. Also weil du kannst ja, ich habe ja genug CDU-Anhänger auch im Freundes- und Bekanntenkreis auch immer gehabt. Und wenn du mit denen lang genug redest, dann kommen die auch irgendwann dahin, dass sie eigentlich grün wählen müssten. Ja, auch mit ihren konservativen Ansprüchen. Und die Argumente dann dagegen, das zu tun, sind dann halt wirklich solche Sachen wie Veggie Day, Gender-Sternchen oder irgendwie sowas. Also solche identitätspolitischen Sachen. Und das kriegst du nicht wegargumentiert. Das heißt, die werden weiter CDU wählen. Selbst wenn sie sich selbst, also das ist eigentlich der Witz, wenn du lang genug nachfragst, manövriert sich fast jeder CDU-Anhänger dahin, wo er eigentlich Grünen-Anhänger sein müsste. So. Oder mindestens SPD-Anhänger oder sowas. Aber da ist die Identitätspolitik, ist da ein viel stärkeres Ding, als man, glaube ich, glaubt.
Ja, Frau. Sprechen wir vielleicht, ist auch ein bisschen Wahlkampfthema unter Umständen, über die Brände in Kalifornien. Also ich möchte explizit jetzt nicht über, es war so viel los, die Forderungen von Donald Trump mit Grönland und Panama, nee. Auch nicht das Gespräch zwischen Musk und Alice Weidel. Hast du das gesehen?
Nein, also ich habe das nicht gesehen. Nein.
Die Welt, nicht nur Welt mit D genannt, sondern Alice Weidel hat er Alice Weidel genannt auf seinem X-Kanal.
Dass
er
mit vielleicht auch ein Hinweis darauf, dass ihm das alles eigentlich vollkommen
furzegal ist.
Aber das hat ja sowieso, das Ding hatte, habe ich gelesen, im Maximum 200.000 Teilnehmer, also 200.000 HörerInnen. Das heißt, es ist eigentlich nicht der Rede wert. Das ist jetzt erst der Rede wert geworden, weil sämtliche Medien wieder mal über dieses Stöckchen gesprungen sind und irgendwelche Alice Weidel, Elon Musk-Exegesen veröffentlicht haben. Es ist furchtbar. Statt einfach mal zu sagen, 200.000, das ist doch nichts.
Tja.
Und was Weidel redet, weiß man auch vorher. Also das ist ja nicht, dass sie irgendwas Neues sagen würden.
Ja, wobei, also ihre Einlassungen zu Hitler sind schon interessant.
Ja. Aber ja, Hitler war Sozialist, weil Nationalsozialismus. Ne?
Ja, ist auch nicht das erste Mal, dass wir es hören. Und natürlich, auch da, es ist halt eine Dog Whistle oder beziehungsweise es ist so eine Entlastungsstrategie, den Leuten zu sagen, ey, aber also die eigentlich
so
wirklich
schlimmen
Linken heutzutage.
Genau, die eigentlichen Faschisten sind die
Linksfaschisten. Die Hitlers von heute, das sind die Linken. Ja?
Robert Hitler, so sieht's doch mal
aus. So sieht's aus.
Robert Hitler und Annalena Hitler.
Jedenfalls, ich möchte darüber, eigentlich wollte ich darüber nicht sprechen. Ich will über die Waldbrände in Kalifornien sprechen und was wir daraus lernen können. Es ist glaube, 2 Jahre her, 2023, habe ich für den Lila-Podcast mit der wunderbaren Natascha Strobel gesprochen. Die hatte damals ein Buch geschrieben über Solidarität. Sie hatte mir auch erzählt, eigentlich wollte sie über Faschismus schreiben, aber das fand der Verlag nicht so gut. Der wollte lieber einen positiven Ansatz haben. Dann hat sie doch die erste Hälfte des Buchs über Faschismus geschrieben und dann die Solidarität einzuführen als was wir eigentlich brauchen im Angesicht des Faschismus. Und sie hat mir von einer Geschichte erzählt, die sie dystopisch nannte. Und zwar, dass es im Silicon Valley und nicht nur dort, auch in anderen Gegenden in Kalifornien, wo sehr reiche Menschen wohnen, private Feuerwehren gibt.
What?
Ja. Superreiche.
Ach, wie krass.
Superreiche, die versuchen sich in einem Bundesstaat, der halt tendenziell durch krasse Brände gefährdet ist, ja, sehen wir ja jetzt, die versuchen sich dann mit ihrem Geld Sicherheit zu kaufen, also mehr Sicherheit, als es jetzt den normalen Menschen zugänglich ist, die sich halt keine private Feuerwehr leisten können. Und das nannte Natascha Strobel damals schon dystopisch. Und weil das halt auch dem Gedanken eines solidarischen Miteinanders in einem Staat komplett widerspricht, ja. Also eigentlich ist ja die Idee, wir haben einen Staat, damit bestimmte Leistungen für alle Bürgerinnen und Bürger organisiert sind. Das mag nach je nach Staat unterschiedlich ausgeprägt sein, aber ne, wir haben einen Gesellschaftsvertrag quasi miteinander, den haben wir mit dem Staat, der führt dazu, dass niemand alleine gegen die Widrigkeiten des Lebens gestellt ist, sondern für bestimmte Dinge hat man Sicherheiten, die der Staat durch Infrastruktur zum Beispiel bereitstellt. Und dafür zahlen wir Steuern. Ne? Hm. Und Superreiche fahren ja, was das angeht, gleich 2 Strategien, also parallel. Also erstens fordern sie den Abbau genau dieses Staates, damit sie weniger Steuern zahlen müssen. Merken wir gerade auch im Wahlkampf, aber auch in den USA, geht es ja immer wieder darum, die Reichen zu entlasten. Und zweitens, auf der anderen Seite versuchen sie natürlich, auf die sichere Seite zu kommen. Weil wenn die Infrastruktur wegfällt, bist du ja im Zweifel auch einem Waldbrand ausgesetzt. Und dann hast du halt einfach eine private Feuerwehr. Also dir kann es nichts ausmachen. Und vielleicht sind sie manchmal dann auch ganz großzügige Mitbürgerinnen ihrer Stadt. Da musste ich an das Gespräch von Julia Friedrichs denken.
Philanthropen.
Genau. Weißt du, bezahlen auch mal hier 1 Million oder da um das eigene Stadtviertel oder die eigene. Ja, genau.
Stiftende Parkbank.
Ja, sowas, ne? Also, um das eigene Umfeld aufzuwerten. Aber die Dystopie ist ja, dass der Staat irgendwann so weit zurückgefahren ist, dass Brücken einstürzen. Was bei uns passiert.
In Dresden, meinst du?
Ja. Oder Häuser abbrennen. Und das ist dann für die Superreichen nicht so schlimm, weil die haben Privatjets und brauchen eh keine Brücken, ja. Oder haben halt private Feuerwehren, um ihr Privateigentum zu
schützen. Flugtaxis haben die alle. Flugtaxis. Ich sag's dir.
Und soweit die Theorie. In Kalifornien brennt es seit 3 Tagen. Also wir sind jetzt in Tag 4. Es brennt so massiv, dass Stand Freitagmittag die Brände immer noch nicht unter Kontrolle sind. Und es trifft jetzt auch die Villen der Reichen und Schönen. Ich habe irgendwo gelesen, auch Erben unter den Opfern.
Das war in der FAZ.
Ja.
Auch Erben. Es trifft Prominente. Was war das? Prominente, Schauspieler, Millionäre und Erben oder so ähnlich. Auch Erben unter den Opfern. Es ist alles, das
weißt kann man du auch, nicht was alles für ein Publikum das
dieses sieht. Ganze, das, also ja.
Jedenfalls.
Und dann irgendwelche Prominenten, die dann interviewt werden und sagen dürfen, mein Haus ist abgebrannt. Wo ich auch mal denke, ja, ist dein Haus abgebrannt? Dann kauf dir doch ein neues, du hast doch Geld genug.
Ja, für die ist es einfach, in Anführungszeichen, es sind auch viele Menschen gestorben schon. Jedenfalls hat jetzt ein Tweet des Millionärs Keith Wasserman die Runde gemacht. Inzwischen ist er gelöscht, der ganze Account ist tatsächlich inzwischen gelöscht, weil er einen ganz schönen Shitstorm ausgelöst hat. Aber Screenshots. Und der Tweet lautete, hat irgendwer Zugang zu privaten Feuerwehrleuten, um unser Zuhause in Pacific Palisades zu beschützen? Wir müssen hier schnell handeln, die Häuser aller Nachbarn brennen. Wir zahlen jeden Preis. Danke. Und das ist doch mal ein trauriges, aber doch recht anschauliches Beispiel für das, was passiert, wenn man sich diese, ich nenne es jetzt mal Broligarchen, wählt. Ich finde, es ist ein Wort, das können wir ruhig eindeutschen.
Wenn man sich Superreiche leistet.
Ja, ja, nicht nur das, sondern Superreiche leistet, aber wenn die Politik und diese Superreichen immer mehr verschmelzen, wie es ja in den USA leider immer mehr passiert. Also wenn man den Staat lieber zurückschraubt, anstatt die Reichen ihren Anteil zahlen zu lassen, muss man ja mal ganz deutlich sagen. Und Ich finde, das passiert ja auch hierzulande. Und das ist vielleicht auch eine gute Wahlempfehlung, ja. Also sich zu fragen, okay, was bedeutet das denn, wenn das Bürgergeld gekürzt werden soll, generell Sozialleistungen irgendwie zurückgefahren werden sollen, gleichzeitig die Steuern gesenkt werden sollen, ne? Weniger Steuern, weniger Infrastruktur. Also Parteien, die das fordern oder wenn ich darüber nachdenke, Parteien zu wählen, die sowas in die Richtung fordern, dann sollte ich mich vielleicht fragen, kann ich mir wirklich eine private Feuerwehr leisten?
Wo du sagtest, die Oligarchen da in den USA. Ich habe mir immer gedacht, wie machen das eigentlich unsere Oligarchen? Wie machen die Clintons das? Weil was ja wirklich super funktioniert ist, dass, ich meine, also, ne, die Clintons, ich weiß gar nicht, ob es die reichsten Deutschen sind, jedenfalls sind sie unfassbar reich. Die spenden ja immer brav an die Parteien.
Alle Parteien.
Aber das sind dann immer so 50.000 Euro. Und als ich es das letzte Mal bei Abgeordnetenwatch gesehen habe, dass wieder eine größere Spende von Clintons irgendwo herkam, habe ich auch gedacht, das ist eigentlich ganz clever. Weißt du, du spendest 50.000, dann sieht es so aus, als wäre, ach guck mal, das ist das politische Engagement der Superreichen hier in Deutschland. Und was die hintenrum machen, kriegst du überhaupt nicht mit.
Ja.
Und mir kann doch niemand erzählen, dass jemand, der eine halbe Milliarde Rendite jedes Jahr kriegt, dass dieser jemand nicht versucht, Politik in seinem Sinne zu beeinflussen auf irgendwelchen Wegen, die wirkmächtiger sind als 50.000 Euro in die Parteikasse.
Ja, ich finde es auch, ich habe jetzt viel darüber nachgedacht, auch ich hatte in der vorletzten Folge anekdotisch evident über Gerechtigkeit gesprochen und mich dafür nochmal mit John Rawls Theorie der Gerechtigkeit auseinandergesetzt, was ja ein Gedankenexperiment ist, ne? Also wie würdest du diese Gesellschaft bauen, wenn du sie neu bauen würdest und wenn du nicht wüsstest, an welcher Stelle in der Gesellschaft du stehen wirst. Also du bist quasi noch nicht geboren, kannst aber sagen, wie die Gesellschaft funktionieren soll. Du weißt aber nicht, ob du dann schwarz oder weiß, Mann oder Frau oder keins von beiden, arm oder reich, able-bodied oder mit Behinderung oder Stadt oder Land. Also du weißt das alles nicht. Und die Idee ist, dass du dann die Gesellschaft so gestalten würdest, dass egal, welche dieser Merkmale du quasi geschenkt bekommst, in Anführungszeichen, dass das Leben für dich gut ist. So.
Ja.
Und das ist ja die theoretisch gerechte Gesellschaft. Und ich finde, dass diese Broligarchen das genaue Gegenteil davon verkörpern. Also ich stelle mir das so vor, dass in deren Kopf die ganze Zeit das Wissen ist, ihr Vermögen wächst immer weiter. Sie müssen nichts dafür tun. Und sie wissen auch, dass sie in der Gesellschaft immer ganz oben stehen werden, dass sie immer, egal was passiert, ihre Probleme mit Geld bewerfen und denen einfach entfliehen können. Und genau so wollen sie diese Welt gestalten.
Ja, man sagt ja nicht umsonst, die erste Million ist die schwerste. Also da musst du musst halt richtig strampeln, dich richtig anstrengen, aber irgendwann hast du halt genug Vermögen, um aus deinem Vermögen heraus weiteres Vermögen aufzubauen. Und zwar so viel, dass du ab irgendeinem gegebenen Zeitpunkt, der dann natürlich individuell unterschiedlich ist, dass du ab diesem Zeitpunkt nicht mehr darüber nachdenken musst, wo dein Lebensunterhalt eigentlich herkommt.
Ja, das waren ja nur ein paar Millionen. Und
das sind ein paar Millionen oder vielleicht ein paar zig Millionen, je nachdem, wie du drauf bist. Also,
aber wir reden ja von Milliardären.
Ja, ja, genau.
Und das ist halt.
Und denen ist es, da ist es halt egal.
Das ist völlig egal. Ist,
ja, ja, genau. Die, ja. Und darüber sind die dann anscheinend derart gelangweilt, dass sie sich irgendwo anders einen Thrill holen müssen, sei es Fahrräder zusammentreten am Bahnhof oder halt Rechtsextreme weltweit zu unterstützen.
Ja. Ist das eine echte Geschichte mit den Fahrrädern?
Weiß ich nicht. Macht halt jeder so auf seinem Niveau, ne?
Sucht sich halt
jeder auf seinem Niveau den nächsten Kick. Und für irgendwelche armen Schweine, die gar nichts haben, ist es halt anderer Leute, die Fahrräder kaputt zu machen. Und für irgendwelche armen Schweine, die außer Geld nichts anderes haben, ist es halt anderen Leuten, die Gesellschaft kaputt zu machen. Viel Unterschied sehe ich da nicht.
Das stimmt.
Also nur in der Wahl der Mittel halt. Ne? Wir sind ja alle krank. Ne? Ich muss ja auch die ganze Zeit husten. Ich weiß nicht, ob du es hörst. Ich kann nicht mehr weiterarbeiten. Wir sind alle ständig krank. Viele Meldungen zum Thema Krankheit in den letzten Tagen und Wochen. Das Statistische Bundesamt sagt, 2023 waren die ArbeitnehmerInnen in Deutschland durchschnittlich 15,1 Arbeitstag krank gemeldet. Die OECD hat auch eine Zahl, die sagt, im Schnitt fehlen Deutschlands Beschäftigte 6,8% ihrer Arbeitszeit wegen einer Krankheit. Frankreich ist ein bisschen drüber, Belgien ist mit Schweden auf gleichem Niveau, Österreich, Niederlande sind niedriger. 6,8%, wenn man rechnet, Also ich mache es jetzt mal ganz gemein. Also man arbeitet im Schnitt 1592 Stunden im Jahr bei 34,3 Stunden die Woche. Das heißt, es sind 6,8% davon sind 108 Stunden, also 3,1 Wochen sind ungefähr 15 Tage. Also diese 15 Tage scheinen nicht nur vom Statistischen Bundesamt, sondern auch von der OECD so gesehen zu werden. Mhm. 15 Tage krank sind wir Deutschen im Schnitt, also die Angestellten von uns. Jetzt ist der Chef der Allianz gerade ruchbar geworden oder aufgefallen damit, dass er gesagt hat, die Beschäftigten sollten die Kosten für den ersten Krankheitstag selbst tragen. Da wird dann immer gerne gesagt, die Schweden, die haben das auch und in Schweden sind sie gar nicht so viel krank. Da gab es dann ja auch irgendwo, ich glaube, es war auch in der FAZ, die ja immer sehr gut ist für zu kurz gedachte Kommentare, gab es dann auch eine Analyse darüber, Schweden, bla, und dann stand da auch der Satz drin, womöglich ist krank feiern oder krank sein in Deutschland angenehmer als in Schweden. Was ich kommentiert habe mit, womöglich ist arbeiten in Schweden angenehmer als in Deutschland. Was ich mir sehr gut vorstellen kann, ehrlich gesagt. So, das hat ja ne, so diesen Karenztag wieder einzuführen. Das hatten wir nämlich schon mal, diesen Karenztag. Der ist dann in den 1970er Jahren von den Gewerkschaften ist erstritten worden, dass der bezahlt wird, ab dem ersten Tag die Krankheit. Kohl hat, also die Regierung Kohl hat in den 1990er Jahren sogar schon mal beschlossen gehabt, dass der Karenztag wieder eingeführt wird. Das haben die Arbeitgeber sich damals gewünscht. Mhm. Diese Arbeitgeber sind dann aber den Gewerkschaften gegenüber wieder eingeknickt. Die haben nämlich neben dem gesetzlichen Anspruch auf Lohnfortzahlung hatten die halt in ihren Branchentarifverträgen auch Ansprüche auf Lohnfortzahlung. Haben gesagt, scheißegal, was der Gesetzgeber sagt, Tarifautonomie, liebe Freunde, ihr könnt das streichen, aber dann stehen hier die Bänder still. Mhm. Jetzt gibt's ein Problem. Und zwar sind heute viel weniger Leute gewerkschaftlich organisiert, als 1996 noch gewerkschaftlich organisiert waren. Das heißt, einmal ist diese ganze Debatte darum, wie man denn die Arbeitnehmerschaft, weil das ist ja das Problem, ne? Also die Arbeitnehmerschaft wird herangezogen für die Probleme, die vor allem die Unternehmer selbst und die Politik zu verantworten haben.
Ja.
Dass VW seine Autos nicht mehr verkauft kriegt, ist nicht das Problem der Arbeitnehmerschaft bei VW. Aber die sollen jetzt einen Tag unbezahlt krank sein.
Ja.
Die sollen es ausbaden. Ja? Das ist das eine Ding. Also das furchtbar. Das nächste Ding ist, alles, was da an Pseudo-Argumenten und Begründungen unterwegs ist. Die Deutschen sind faul, die Deutschen arbeiten zu wenig, die Deutschen feiern mehr krank als andere. Das liegt alles nur daran, dass man sich telefonisch krank schreiben lassen kann. Das ist alles rubriziert in der Abteilung, stimmt halt nicht.
Ja.
Ja. Immer wenn jemand nachguckt, stellt sich raus, stimmt halt nicht, was da erzählt wird. Auftritt Deutsche Angestelltenkrankenkasse.
Ich würde sagen, ja.
Die haben eine Studie gemacht, also haben sich einfach mal angeguckt, wer ist krank, wie oft sind sie krank, warum sind sie krank. Und ich zitiere, unsere Studie zeigt, dass weder die telefonische Krankschreibung noch das Blaumachen die wirklichen Gründe für den sprunghaften Anstieg sind. Die Krankenstandszahlen sind angestiegen nach 2021. Mhm. Entscheidend ist vor allem ein statistischer Effekt, verursacht durch die neue elektronische Erfassung der Krankschreibungen. Und auch die Erkältungswellen haben nachweislich eine große Rolle gespielt. Seit 22, also früher war es so, also du gehst zum Arzt, du lässt dich krank schreiben. Ja, ich habe das so selten gemacht, dass ich diesen Prozess nie wirklich durchdrungen hatte. Du gehst zum Arzt, du lässt dich krank schreiben.
Kriegst du einen Zettel?
Also kriegst einen Zettel. Die Praxen melden das der Krankenversicherung. Du gibst den Zettel dem Arbeitgeber. Mhm. Und wenn der Arbeitgeber will, kann der das auch der Krankenversicherung melden. Ja. Macht er aber nicht unbedingt. Das war früher freiwillig. Seit 2022 wird das alles elektronisch geregelt und darum wird alles zu 100% erfasst und dadurch ist dieses Ding gestiegen.
Ja.
Außerdem, vor gut 10 Jahren hat nur gut die Hälfte der Leute sich überhaupt krank schreiben lassen. Heute lassen sich fast 2/3 krank schreiben. Geht auch in die Statistik rein. Wer vorher einfach nur angerufen und gesagt, ich kann nicht, ich komme nicht, hat eben trotzdem seine Kohle weitergekriegt. Mhm. Der Vorstandschef der DRK hat gesagt, er sieht eine wachsende Misstrauenskultur als Ursache für diesen Trend, sich krankschreiben zu lassen. Zitat, die Beschäftigten holen sich ein ärztliches Attest, um nicht dem Verdacht ausgesetzt zu sein, sie würden ohne triftigen Grund der Arbeit fernbleiben. Außerdem sagt er, ein wachsendes Misstrauen in den Unternehmen ist kontraproduktiv. Es fördert nicht den Einsatzwillen der Beschäftigten, sondern hemmt ihre Leistungsfähigkeit. Misstrauen ist ein Zeichen negativer Wertschätzung und als solches ein Gesundheitsrisiko.
Nicht nur Gesundheitsrisiko, entschuldige, wenn ich da kurz reingrätsche, sondern es gab eine Studie, suche ich gerne nochmal raus, wir hatten die bei Hopeful News nämlich auch besprochen. Da geht es um Arbeitsatmosphären. Also so ein Typ, der Arbeitsatmosphären untersucht und dann eine Umfrage gemacht hat unter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und eben geguckt hat, was sind gute Arbeitsatmosphären, wo auch Leute gerne arbeiten und wo sie auch motiviert sind und dann weniger krank sind und auch bessere Ergebnisse liefern. Und die Misstrauensatmosphäre, das weiß ich noch relativ gut, ist eine negative Arbeitsatmosphäre. Und die wirkt sich dann wirklich auch auf das gesamte Unternehmen aus. Im Zweifel laufen natürlich die ArbeitnehmerInnen weg, sobald es einen besseren Job gibt, der vielleicht bei gleich guter, vielleicht sogar schlechterer Bezahlung eine bessere Atmosphäre bietet. Also das ist auch total überraschend für mich gewesen, dass die Leute bereit sind, irgendwo zu bleiben, wenn die Arbeitsatmosphäre gut ist und nicht irgendwo hinzuwechseln, wo sie schlechter ist vielleicht, aber besser bezahlt. Also Geld ist weniger wichtig, als dass sie sich wohlfühlen. Und tatsächlich die sogenannte Wohlfühlatmosphäre war auch die beliebteste unter den Arbeitnehmerinnen. Und tatsächlich, was Unternehmen tun können, ist eine gute Kommunikation. Und dazu zählt natürlich Vertrauen, nicht Misstrauen.
So, was man sich jetzt auch mal überlegen sollte, interessanterweise bin nicht nur ich der Meinung, sondern die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes hat die dann auch geäußert im Laufe der Woche irgendwann. Diese Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, das ist eine sozialpolitische Errungenschaft eigentlich. Ja. Dafür musste gestritten werden, genauso wie die Fünf-Tage-Woche, ne, diese ganzen Sachen. Also an jeder gestrichenen sozialpolitischen Errungenschaft verdient wer am besten? Die Versicherungen.
Die Versicherung?
Ja, natürlich.
Ah, klar, stimmt, weil die müssen es ja bezahlen.
Berufsunfähig, gesetzliche Berufsunfähigkeitsversicherung. Haben wir heute privat. Ja. Irgendwelche Risiken. Rente, gesetzliche Rente, müssen wir heute privat absichern, weil sie nicht mehr reicht und so weiter. Am Ende Hartz IV, ja. Riester-Rente. Ich meine, das beste Beispiel dafür ist die Riester-Rente. Da haben die Versicherungen sich dumm und dusselig mit verdient. Und jetzt wüsste ich wirklich gerne mal, welches Produkt zum Ausgleich eines Karenztages zum Beispiel die Allianz heute schon in der Schublade hat, deren Chef das ja vorgeschlagen hat. Das ist natürlich eine Arbeitshypothese mal wieder, aber irgendwie, ne? Warum sollte der Allianz-Chef ausgerechnet sowas vorschlagen? Ja. Und das Allerlustigste an der ganzen Sache ist, auch der Sozialflügel der CDU lehnt den Vorschlag ab. Es gibt in der CDU einen Sozialflügel.
Gab es nicht auch mal eine Klimaunion? Aber der Typ ist jetzt ausgetreten. Ne?
Das war der Strößenreuter. Ja,
genau.
Ja, der ist.
Hat es nicht mehr ausgehalten.
Nee.
Ja, es ist alles ein bisschen traurig. Ich habe kein lustigeres Thema dabei, deswegen gucken wir nach Georgien. Wir sollten nämlich nicht aufhören, nach Georgien zu schauen. Ich habe ja immer wieder davon berichtet, wie die autokratische Partei Georgischer Traum dieses Land so nach und nach ihrem Willen umgestaltet, nach ihrem Willen, / Russlands Willen. Also es ist eines dieser Länder, die in den letzten Jahren einen stark russlandfreundlichen Kurs eingeschlagen haben. Und eigentlich ist es gerade mal ein Jahr her, ja, seit die EU gesagt hat, Georgien, Moldau, Ukraine, wir nehmen Beitrittsverhandlungen auf. Also die drei sind eigentlich gerade Anwärter, zur EU zu kommen. Georgien aber inzwischen nicht mehr. Also es hat sich relativ viel verändert in diesem einem Jahr. Es gab ein ausländisches Agentengesetz nach russischem Vorbild. Die Rechte von LGBTQ-Personen wurden eingeschränkt. Dann gab es die Wahl im Oktober, bei der es, so viel wir überblicken können, nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Also die Präsidentin nennt die Wahlen selbst auch illegitim. Und weigert sich auch, ihr Amt frei zu machen. Also sie sagt, nö, es war keine ordentliche Wahl und damit bin ich natürlich weiterhin Präsidentin. Und das sehen die Menschen in Georgien auch so. Seit über 40 Tagen, also es hat vor Weihnachten angefangen und es hat seitdem nicht aufgehört, gehen die Menschen in Tbilisi auf die Straße und protestieren dagegen und protestieren für die Demokratie, protestieren für die EU, schwenken EU-Flaggen. Also es gibt wirklich jeden Tag, jeden Abend Bilder aus dem Land, Videos aus dem Land von den Menschen, die da nicht aufhören. Und es erinnert mich so wahnsinnig doll an die Maidan-Proteste in der Ukraine 2013, 2014, die ja auch, das war ja eine ganz ähnliche Geschichte, die auch entstanden sind, weil der damalige ukrainische Präsident gesagt hat, nö, wir werden, was war das, kein Assoziationsabkommen mit der EU war, glaube ich, das Thema damals, abschließen, sondern sich eben auch stärker in Richtung Russland gewendet hat. Und ich bin wirklich gespannt, wie es ausgeht. Also manche sprechen langsam schon von der Revolution, die sich da anbahnen könnte. Jetzt ist es so, der Mastermind im georgischen Traum, der Ivanishvili, das ist ein Oligarch, der in Moskau in den 90er Jahren zu sehr großem Reichtum gekommen ist, der will natürlich seine Macht nicht abgeben. Im Gegenteil, er versucht sich immer mehr unter den Nagel zu reißen und tritt, wie es ja diese ganzen, da sind wir wieder bei der Broligarchie letztendlich auch, tritt eigentlich demokratische Prinzipien mit den Füßen und geht entsprechend hart gegen die Protestierenden auch vor. Also Polizei und Sicherheitskräfte nehmen nicht nur die Leute fest, sondern sind brutal und verletzen die Menschen. Und die Frage ist, was können wir tun? Also im Grunde ist die EU extrem gefragt, sich dazu zu verhalten. Nicht nur anzumahnen, ja, das hat sie ja gemacht, als diese ganzen Gesetze erlassen wurden, sondern auch wirklich zu handeln. Dazu könnte zählen, dass man sagt, ja, also für uns ist die Präsidentin weiterhin die Präsidentin, irgendwelche Nachfolge erkennen wir nicht an, aber tatsächlich auch Sanktionen oder Reisebeschränkungen zu erlassen. Und genau das hatte Kaja Kallas vor, das ist ja die neue EU-Außenbeauftragte. Die ist wirklich, ich bin sehr glücklich mit ihr, muss ich sagen. Da sofort eine Liste von Menschen und Personen aus Georgien hatte, die mit Sanktionen und Reisebeschränkungen belegt werden sollten. Es gab auch den Vorschlag, dass die Visafreiheit für bestimmte georgische Diplomaten beendet werden soll. Also die hatte eigentlich einen guten Plan, das war noch vor Weihnachten, aber Orbáns Ungarn und Fico-Slowakei haben so natürlich dagegen gestimmt. So, und haben das damit auch verhindert, weil wir haben immer noch das blöde Einstimmigkeitsprinzip in der EU. Immerhin, Ungarn hat jetzt den Anspruch auf EU-Hilfen in Milliardenhöhe verloren, wegen der Verstöße gegen Rechtsstaatlichkeit, wird aber wahrscheinlich dafür einen Milliardenkredit aus China bekommen. Das heißt, die Bevölkerung in Ungarn wird es wahrscheinlich erstmal nicht in ausreichender Weise zu spüren bekommen, wird also jetzt nicht selber auch auf die Barrikaden gehen, wie vielleicht in Georgien. Das heißt, was dringend notwendig wäre, wäre wirklich an der Stelle eine Reform der EU. Ich weiß nicht, wie das gehen soll, weil man müsste wahrscheinlich einstimmig beschließen, dass man das Einstimmigkeitsprinzip abschafft und es werden auch Fico und Orbán wieder verhindern.
Vielleicht gäbe es auch noch irgendwie andere Möglichkeiten, weil nur weil es die EU-27 gibt, können ja trotzdem 25 EU-Länder sagen, wir machen jetzt gemeinsame Sache und lassen bei dieser gemeinsamen Sache die anderen beiden raus. Da müsstest du dann wahrscheinlich auch irgendwie neue Haushalte, also irgendwelche Neben- oder Schattenhaushalte bilden oder sowas, weil über den Gesamthaushalt ja einstimmig beschlossen wird, aber wenn jetzt irgendwie die restlichen 25 Länder sagen, ja, wir geben jeder 1 Milliarde und die geben wir dann für Klima, Ukraine, you name it aus, ja, dann kann Fico sich querstellen, dann muss er halt keine Milliarde geben, aber hat halt auch trotzdem nichts zu sagen. Also im Grunde wäre mal interessant, was das bedeuten würde, also so staatsrechtlich auch bedeuten würde oder völkerrechtlich bedeuten würde, wenn eine Mehrheit der EU-Staaten praktisch neue parallele EU-Verträge verhandeln würde.
Ja.
Um dann vielleicht gegebenenfalls zu sagen, und jetzt treten wir alle aus, und dann ist die Europäische Union halt Ungarn und Fico.
Ja, ich fände es ehrlich gesagt auch interessant, ob es nicht sowas gibt wie deine Mitgliedsrechte ruhen Also.
Ja, das gibt's, aber da, boah, nee, da kriege ich nicht mehr zusammen. Das hatten wir auch mal hier in der Sendung.
Ja, das war tatsächlich was, was ja eigentlich die EU schon mal versucht hatte vor ein paar Jahren. Also, dass die Mitgliedschaft irgendwie, ich weiß nicht.
Dünnes
genau.
Eis.
Nee, machen wir nicht diese Sendung. Ich gucke mir das nochmal zur nächsten Sendung an. Aber das fände ich tatsächlich vielleicht die einzige Möglichkeit. Aber auch das muss wahrscheinlich irgendwie. Ich bereite das mal für nächste Woche vor. Jedenfalls bin ich da immer einmal mehr, ich weiß, du liebst diese Floskel, darauf gestoßen, dass es dringend notwendig ist, dass wir die EU reformieren. Also, dass die handlungsfähig wird wieder, weil diese Autokraten.
Das heißt wieder.
Naja, die war es ja mal einigermaßen.
Aber auch nur einigermaßen. Ich meine, letztlich war es ja auch so, dass Deutschland Hegemon über die Europäische Union war und auch im Wesentlichen über die Entscheidungen der Europäischen Union, weil ohne Deutschland lief nichts.
Meinst du, deswegen kommt es uns Deutschen so vor, als wären wir handlungsfähig gewesen?
Genau, genau, das denke ich schon. Und, ne, ja. So genau wie Frankreich, ja. Also konnte es nichts im Agrarbereich machen, ohne dass Frankreich damit einverstanden war. Industrie, also Automobil ging nichts, ohne dass Deutschland damit einverstanden war. Also das,
ja, stimmt schon.
Ja, so handlungsfähig, glaube ich, war die nicht, sondern kam uns nur so vor, ja.
Na gut.
Handlungsfähig werden, ach, Überleitung, ne? Handlungsfähig werden möchte gerne die Bundesregierung, beziehungsweise die Bundesrepublik Deutschland. Die Bundesregierung hat neue Afrika-politische Leitlinien veröffentlicht. Da ist natürlich viel Blabla drin, ne? Afrika voll wichtig, gerade die Jugend ist wichtig, auch jetzt eine multipolare Weltordnung, da müssen wir uns mehr um Afrika kümmern und so weiter. Sie haben vier übergeordnete Interessen identifiziert, und zwar die gemeinsame Bewältigung globaler Herausforderungen, ja, das ist schön allgemein gehalten, nachhaltiges Wachstum, mehr wirtschaftlicher Austausch und Unternehmenskooperation, lokale Wertschöpfung und Diversifizierung von Lieferketten, die Stärkung von demokratischer Resilienz sowie von Bildung, Wissenschaft und Innovation, Sicherheit, Frieden und die nachhaltige Stabilität. Das waren ziemlich reichlich Allgemeinplätze.
Mhm. Aber klingt alles sehr schön.
Klingt alles sehr schön.
Ja,
ich habe jetzt eine Liste. Ich habe jetzt hier eine Liste, die ratter ich jetzt runter, wofür man sich, also immer in Bezug auf Afrika, wofür man sich konkret einsetzen will. Die Bekämpfung der Klimakrise, eine grüne und gerechte Transformation, die Reform der globalen Governance-Struktur. Hä? Was? Sowas wie zwei ständige afrikanische Sitze im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Dafür will Deutschland sich einsetzen. Weiter geht's. Ernährungssicherung, soziale Sicherung, globale Gesundheit, Biodiversität und Zugang zu Wasser, verantwortungsvollen Umgang mit Digitalisierung, künstlicher Intelligenz und disruptiven Technologien, Minderung von Fluchtursachen, Regelung von Migration und Mobilität. Man kann nicht ohne. Stärkung des Handels, Stärkung von Investitionen, Infrastruktur und der privatwirtschaftlichen Zusammenarbeit, Energieversorgung und Energiesouveränität. Diversifizierung und lokale Wertschöpfung, also keine Hühnerfüße mehr exportieren. Eindämmung der Verschuldung und Stärkung der internationalen Finanzarchitektur, Aufarbeitung der deutschen Kolonialvergangenheit, immerhin. Stärkung von Menschenrechten und demokratischer Resilienz, also Einmischung in die inneren Angelegenheiten afrikanischer Staaten. Stärkung von Geschlechtergerechtigkeit und diversen Gesellschaften. Stärkung der Medien, Kampf gegen Desinformation, Stärkung des kulturellen und zwischengesellschaftlichen Austauschs, Förderung von Bildung, Stärkung der Exzellenzforschung und Wissenschaftskooperation. Zusammenarbeit bei globaler Friedens- und Sicherheitspolitik. Wir brauchen eure Stimme gegen Putin. Stärkung afrikanischer Ansätze. Gar nicht so schlecht. Vielleicht auch mal hören, was wir von denen lernen können. Mhm. Stärkung der Zivilgesellschaft. Teilhabe von Frauen und marginalisierten Gruppen. Also mal wieder eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten muslimischer Staaten auf dem afrikanischen Kontinent. Verzahnung von Klima, Frieden und Sicherheit. Bekämpfung von Terrorismus und gewaltsamem Extremismus. We deploy troops. Tüchtigung, also was ich hier so einfüge übrigens, das sind so meine Verschwörungstheorien. Mhm. Bekämpfung von Terrorismus, Gewalt und Extremismus, Ertüchtigung und Ausstattungshilfe, Militärberater schicken, verantwortungsvolle Rüstungsexportpolitik, ja, also die geilen Sachen nur an die Saudis, Berücksichtigung afrikanischer Positionen bei EU-Sanktionspolitik.
Man könnte denken, dass du so ein kleiner Zyniker bist, Holger.
Ja, so ein bisschen bin ich das. Ich wollte es nur auch nicht mal unerwähnt lassen, weil immerhin die Bundesregierung regelmäßig, das ist nicht das erste Papier, was sie in dieser Art veröffentlicht haben, regelmäßig sich Gedanken darüber macht, wie gehen wir mit dem afrikanischen Kontinent um? In einer sich verändernden Welt. Vor 10 Jahren konnte uns das nur einigermaßen egal sein. Heute kann es uns nicht mehr einigermaßen egal sein. Also muss man da was Neues definieren. Zu all diesen Sachen, die ich jetzt vorgelesen habe, also zu diesen Überschriften, gibt es dann auch nochmal detailliertere Ausführungen in dem Paper, was Sie veröffentlicht haben. Das mag sich dann jeder selber durchlesen. 2 Sätze fand ich interessant in dem Ding. Der eine ist, vor diesem Hintergrund hat Deutschland ein starkes politisches und wirtschaftliches Interesse an einem prosperierenden und sicheren afrikanischen Kontinent mit resilienten Volkswirtschaften und gesicherten Lebensgrundlagen. Klingt für mich, und das finde ich eigentlich ganz schön, wie wenigstens ein Baustein dafür, verstärkt ökonomische Beziehungen mit dem Kontinent direkt vor unserer Haustür einzugehen. Also vielleicht so dieses Friendshoring oder wo wir auch mal drüber geredet haben. Einfach mal zu gucken, dass wir uns nicht so sehr auf China und die USA verlassen, sondern vielleicht ist Afrika ja die Zukunft. Ich glaube ja, da sehr dran im Übrigen.
Ich auch.
Der andere Satz lautet, dabei werden wir auch mit Staaten kooperieren, mit denen wir Werte nicht in vollem Umfang teilen.
Das ist ja die perfekte Überleitung zum nächsten Thema. Wir kommen nämlich zu Shamjaf, mit der wir diese Woche nach Libyen gucken, weil sich in Libyen unfassbare Szenen abgespielt haben. Mehr als 600 Menschen, und zwar Geflüchtete aus Nigeria, sollen aus Libyen abgeschoben worden sein und zwar einfach so in der Wüste ausgesetzt. Welche Folgen das für die betroffenen Menschen hat und, deswegen ist es eine gute Überleitung, was das mit unserer eigenen Migrationspolitik zu tun hat, das erzählt uns jetzt die Scham.
Ja, es handelt sich hierbei um die bislang größte Zahl von Menschen, die aus Libyen abgeschoben wurden. Insgesamt über 600 Personen sind das gewesen, genau genommen 613. Alle Betroffenen besitzen die nigrische Staatsbürgerschaft, also sind aus dem Land Niger, aus dem Nachbarland Niger. Sie sind am vergangenen Wochenende in Dirku angekommen, einer kleinen Stadt mitten in der Wüste von Niger, am 3. und 4. Januar. Hat dieser Transport erfolgt in einem Konvoi von Lastwagen. Laut Alarm von Sahara, einer Organisation, die sich eben für MigrantInnen in der Region einsetzt, ist dies eine ganz deutliche, ganz klare Eskalation. Denn im Juli letzten Jahres gab es bereits schon mal so eine Abschiebung von einer großen Menge von Menschen, nämlich von etwa 400 Menschen. Doch diesmal sind es eben noch mehr und diese Dimension hat es so bisher nicht gegeben. Die Abschiebung kann man nicht losgelöst vom Kontext der Europäischen Union betrachten. Die EU finanziert und unterstützt eben Maßnahmen wie diese, doch das hat eben natürlich seinen Preis. David Yambio, Gründer der Organisation Refugees in Libya, die sich eben für die Rechte von Geflüchteten in Libyen einsetzt, beschreibt es folgendermaßen. Er schreibt in The Guardian, das ist die Strategie der EU, Grenzen zu sichern und gleichzeitig die Verantwortung abzugeben. Andere übernehmen die Arbeit, während die EU versucht, sich die Hände reinzuhalten. Die Reise von eben Libyen nach Niger, also dieser ganze Transport selbst, ist hochgefährlich. Die Menschen wurden im Winter über die Wüste transportiert und nachts ist es eben dort bitterkalt. Die Lastwagen waren so überfüllt, dass viele Geflüchtete natürlich auch Gefahr laufen, während der Fahrt herunterzufallen oder sich zu verletzen. Die Menschen kamen in einem erschreckend schlechten Zustand in Niger an. Ähnliche Abschiebungen gab es auch zwar schon zu Zeiten von Gaddafi, doch ExpertInnen zufolge diese aktuelle Entwicklung eine klare Eskalation. So viele Menschen auf einmal wurden noch nie abgeschoben und das alles ohne eine offizielle Ankündigung oder eine Art rechtliche Grundlage. Stattdessen haben eben lokale Behörden begonnen, Geflüchtete einfach so in Libyen, in verschiedenen Städten in Libyen zusammenzutreiben, oft begleitet eben von rassistischen Motiven. In Libyen gibt es nämlich eine weit verbreitete Tendenz, MigrantInnen aus Ländern südlich der Sahara zu diskriminieren. Dabei war Libyen auch historisch gesehen immer eigentlich schon ein Ort, an dem Migration stattgefunden hat. Viele Menschen aus dem Niger, aber eben auch aus anderen Ländern wie Mali oder Tschad sind dorthin migriert, um in der Landwirtschaft, im Handel oder im Baugewerbe zu arbeiten. Andere wiederum kamen nach Libyen, um von dort aus natürlich ihre Flucht nach Europa auch zu finanzieren. Aber inzwischen ist Libyen auch ein Ort geworden, an dem viele Träume zerbrechen. Laut der Internationalen Organisation für Migration, kurz IOM, hat die libysche Küstenwache im vergangenen Jahr rund 22.000 Menschen auf dem Weg nach Europa abgefangen. Zum Vergleich, 2023 waren es etwa 17.000. und 2022 dagegen 25.000. Die Menschen versuchen häufig auf instabilen Booten nach Italien oder Malta zu gelangen, von dort aus, aber die libysche Küstenwache wird von der EU finanziert und ausgebildet, um genau eben das zu verhindern. Es gibt nämlich seit 2017 eine Vereinbarung zwischen Libyen und Italien, die von der EU unterstützt wird. Ziel dieser Vereinbarung ist es, dass die Zahl der MigrantInnen, die Europa erreichen, zu reduzieren. Italien stellt dabei Libyen sowohl Ausrüstung als auch Training zur Verfügung. Menschenrechtsorganisationen kritisieren das schon sehr lange, weil die Abgefangenen häufig zurück nach Libyen gebracht werden und dort inhaftiert werden. In diesen Gefängnissen kommt es eben zu Folter, zu Vergewaltigungen und sogar Morden. Es gibt Berichte über Menschen, die in der Wüste ausgesetzt wurden, ohne Wasser, ohne Nahrung. Es gibt auch Berichte von Versklavung. Unter den 613 abgeschobenen Personen vom 3. und 4. Januar waren auch 63 Kinder. Also auch sehr viele Kinder sind in Gefahr. Auf sozialen Medien kursierten Bilder, ich weiß nicht, ob ihr sie gesehen habt, aber kursierten Bilder eben von diesen Personen, die erschöpfte Menschen gezeigt haben, wie sie auf dem Sand sitzen. Manche hatten einfache Tücher über den Kopf geworfen, um sich vor der Sonne zu schützen. Andere waren barfuß. Organisationen wie Alarm von Sahara haben erste Hilfe geleistet, also sie erstmal mit Wasser und Datteln versorgt. Doch das reicht natürlich nicht. Die Camps der Vereinten Nationen in der Region sind überfüllt. Viele Geflüchtete müssen also daher unter freiem Himmel schlafen, ohne Zugang zu Wasser, Essen oder Hygieneartikeln. Und einige der Abgeschobenen haben auch immer wieder den Wunsch geäußert, in ihre Heimatländer zurückzukehren. Doch die organisierten Rückführungen, die auch von den Vereinten Nationen mit unterstützt werden, scheinen derzeit ins Stocken geraten zu sein. Die Situation bleibt also äußerst angespannt und die humanitären Bedürfnisse der Betroffenen werden momentan nicht annähernd gedeckt.
Ja, genau das, was die EU will, ne? Genau das, was wir wollen. Nein, ich habe damit nichts zu tun. Ich habe das alles nicht gewählt. Doch, hasse. Weil alle haben es gemacht. Es gibt keine Partei, die sich da rausnehmen kann. Eventuell die Linke, weil die nie an die Tröge gelassen worden sind. Aber sonst, ja. Zurück ins Inland. Nee, stimmt gar nicht. Wir haben ja trotzdem auch ins Inland. Wir hatten ja jetzt so ein paar Jahre sehr hohe Inflationsraten, je nachdem, was man sich separat anguckt, bis zu 30% zum Beispiel bei Lebensmitteln. Sage ich jetzt einfach mal so, waren es 50 oder 30 bei Lebensmitteln? Faktencheck bitte, Entschuldigung. Wir hatten hohe Inflationsraten. So, Lebensmittelpreise sind besonders betroffen gewesen davon. Das hat dazu geführt, dass wir ständig so eine mitwabernde Diskussion über eine sogenannte Gierflation, Greedflation, hatten, in der im Wesentlichen behauptet wird, dass die Händler, die Hersteller ihre Preise stärker als nötig erhöhen würden, also stärker als es nötig gewesen wäre, um die teureren Rohstoffpreise zu kompensieren. So, und jetzt haben deutsche und niederländische Wissenschaftler mal wieder nachgerechnet. Das ist nicht die erste Arbeit, die zu diesem Thema erschienen ist, aber die letzte. Was sie gemacht haben, ist, sie haben sich die Aufschläge der Produktionspreise auf die Grenzkosten. Grenzkosten ist, was kostet es mich, ein Stück mehr herzustellen? So, das sind die Grenzkosten. So, die haben die Aufschläge des Produktionspreises auf die Grenzkosten. Achtung, für eine Stichprobe von 88.717 europäischen Lebensmittel- und Getränkeherstellern für die Jahre 2013 bis 2022 angeguckt. Richtig fetten Datensatz.
Ja.
So, ich zitiere einfach, ist einfacher, muss ich nicht erzählen, verhaspel ich mich auch nicht. Unsere Ergebnisse stützen die Gierflationshypothese nicht, da die Preisaufschläge im beobachteten Zeitraum gesunken sind. Darüber hinaus besteht eine negative Korrelation zwischen Rohstoffpreisen und Gewinnspannen, die bei großen Unternehmen stärker ausgeprägt ist, was darauf hindeutet, dass diese Unternehmen nicht generell beschuldigt werden können, von der hohen Inflation zu profitieren. Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass die behauptete Gierflation keine zusätzlichen wettbewerbsfördernden Maßnahmen im Sektor der Lebensmittel- und Getränkeherstellung rechtfertigt.
Tja.
Das ist das Nächste, was wir heute in die Abteilung stimmt halt nicht schieben können. Die Gierflation hat, auch wenn sie sehr plausibel ist und sich sehr plausibel anfühlt, mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht stattgefunden. Mhm. Ja.
Ich habe auch eine gute, ist ja eigentlich eine gute Nachricht, oder? Also ich meine.
Im Grunde ist es eine gute Nachricht, auf eine Art, ja, nun ja. Naja,
also die Inflation gab es trotzdem, aber es war keine Gier.
Ja, so gesehen ja, aber ist halt trotzdem, 30% halt, ne? Ich gucke gerade, ob ich die andere Arbeit finde, aber das kann ich dann ja auch in die Shownotes schmeißen. Also es gab noch eine Arbeit über die Geflation.
Ich habe eine gute Nachricht mitgebracht und die lautet, auch im Winter kann man die Wäsche draußen trocknen.
Ja klar, dann kann man die auch besser durchbrechen hinterher.
Ja, tatsächlich. Also man soll es genau dann machen, wenn es Frost hat und das dann auch wirklich gefriert, also sie dann auch durchgebrochen werden kann. Deswegen muss man aufpassen, also wenn man das macht, dann darf man die Wäsche nicht zu früh abnehmen, weil sie dann wirklich brechen kann. Also dann kann man die Fasern tatsächlich kaputt machen. Aber dieses sogenannte Frosttrocknen, das habe ich bei Utopia gefunden, das funktioniert. Und das finde ich eine total coole Nachricht, weil ich selber meine Wäsche, also ab dem Frühling, wenn es so über 10 Grad ungefähr sind, eigentlich immer draußen trockne auf meinem Balkon. Das hat den Vorteil, dass meine kleine Wohnung nicht noch viel enger wird und auch die Schimmelbildung ist dann vielleicht ein bisschen weniger gefährlich. Ich habe echt schon wieder Probleme. Egal, gehört nicht mehr.
Es ist für uns alle die sechste Stunde.
Jedenfalls habe ich immer gedacht, dass man im Winter eben nicht die Wäsche draußen trocknen kann. Dass man sie, weil sie dann nicht trocknen würde. Weil,
ach so,
weißt du, dachte ich.
Ja, weil ich doof bin und die dann tatsächlich durchbricht.
Ja, da habe ich dann auch gleich einen Tipp für dich. Also, also es stimmt nicht ganz. Also pauschal kann man nicht sagen, dass man sie immer draußen trocknen kann. Das heißt, es geht entweder ja so frühlingshafte Temperaturen oder halt unter Null. Also das Frosttrocknen funktioniert wirklich nur, wenn Frost ist, wenn die Temperaturen unter Null sind, weil es nämlich wichtig ist, dass die Luftfeuchtigkeit drumherum nicht zu hoch ist. Mhm. Also die Luft muss in der Lage sein, die Feuchtigkeit aus der Wäsche aufzunehmen. Und der Prozess ist ganz interessant. Also die Wäsche gefriert tatsächlich, weiß auch jeder, der schon mal irgendwas Nasses draußen hat liegen lassen, wenn es frostig ist. Dann passiert Folgendes. Das gefrorene Wasser wird in einer Sublimierung direkt in Gas verwandelt. Also so heißt der Prozess, wenn ein Stoff von einem Aggregatzustand direkt in den übernächsten verwandelt wird. Also es wird nicht erst Wasser, also es wird nicht aus dem Eis erst Wasser, sondern das Eis verwandelt sich direkt in Gas. Und das funktioniert nur, wenn die Luftfeuchtigkeit gering ist. Das heißt, man muss vorher so ein bisschen checken. Aber in der Regel ist bei Minustemperaturen eine sehr geringe Luftfeuchtigkeit. Und man muss Geduld haben, Holger.
Okay, Trockner.
Also man muss wirklich warten, bis diese Sublimierung fertig ist. Bis wirklich alles Eis aus der Wäsche raussublimiert ist in den gasförmigen Zustand. Das kann dauern. Und wenn man vorher daran geht, ja, dann kann man auch was kaputt machen. Schneller geht's, wenn Wind weht. Also ein schöner, kalter Ostwind, wie wir in Berlin oft haben.
Russenpeitsche, hilft. Wie es früher genannt wurde. Genau. Heute sagt man das, glaube ich, nicht mehr. Ne?
Nee. Warum eigentlich nicht? Warum? Also ich meine, naja, egal.
Weiß ich nicht.
Könnte ich wieder sagen.
Balkangrill nach den Jugoslawienkriegen vielleicht auch keine gute Bezeichnung mehr für jugoslawische Restaurants sind. Also bestimmte Sachen sind halt dann auf eine Art dann doch pietätlos.
Ja, das stimmt. Naja, also man kann es machen, man muss es natürlich nicht machen, aber vielleicht ist das für viele, also für mich war das jetzt so totales, krass cool, weil morgen zum Beispiel sind in Berlin minus 1 Grad und rate mal, wer heute Wäsche wäscht und rate mal, wer das mal versuchen wird.
Das ist ein Experiment.
Ich kann ja nächste Woche berichten, wie es so gelaufen
ja,
ist.
Ja, nee, mach mal. Vielleicht ist sie ja nächste Woche zur Sendung dann auch schon trocken.
Ja, genau. Das ist zum Beispiel, was mich total
interessiert. Durchsublimiert.
Wie lange das dauert, ja. Da bin ich sehr gespannt, weil so klar in der Wohnung Heizung an und so, hast du dann ja nach 2 Tagen eigentlich spätestens trockene Kleidung.
Kleidung und feuchte Tapeten, ja.
Ja, eben. Und das ist halt echt schlecht. Und damit kommen wir auch schon zum Limerick der Woche. In der vergangenen Woche ging es um das Thema Sportunterricht. Und hier ist, was unser Wochendämmerungspoet dazu gedichtet hat.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Der Kanzler nahm Stunden am Reck, verfolgte den ehrbaren Zweck, den Aufschwung zu proben. Er zog sich nach oben, vergriff sich und fiel in den Dreck.
Also, so wenig Limericks haben wir noch nie gehabt in den Kommentaren, oder?
Ja, ich finde auch, also das...
Also entweder ist der Spaß vorbei, kann ja sein, ne? Was der Ernst des Limericks jetzt anfängt, oder das Thema war Oll.
Vielleicht war das Thema Oll. Welchen nimmst du denn?
Wir lesen einfach beide vor, ne?
Ja, ich wollte gerade sagen.
Wo ist er? Warte, ich muss nochmal scrollen. Ich nehme einfach den ersten, der kommt von Christian. Mhm. Es war mal ein Herr aus Saarbrücken, der wusste die Schüler zu drücken mit Sport und Aktion. Dann kam die Pension, jetzt kann er die Pfleger beglücken.
Ich nehme den von Matthias. Unser Sportlehrer kam aus St. Gallen und wollte uns Schülern gefallen. Ich streiche euch die Noten, es gibt Bonbons, die roten und tobend Applaus von uns allen. Wobei er dann darunter schreibt, Süßigkeiten sind vielleicht nicht der beste Ersatz für schlechten Sportunterricht, aber es ist ein Fortschritt.
Genau, es hilft.
Ja. Was nehmen wir denn für ein Thema in dieser Woche? Birkenstock. Hatten wir Birkenstock?
Birkenstock. Gutes
Birkenstock,
Thema.
Ja.
Sehr gutes Thema.
Hat jeder eine Meinung so. Schreibt uns auch bitte in die Kommentare. Das ist ja kein YouTube-Kanal, wo man dann mehr Aufmerksamkeit kriegt. Aber würde mich trotzdem interessieren, das mit dem, ist es Kunst oder Design? Also ich habe, wie gesagt.
Achso, meinst du, lass ein Like da. Also ne?
So,
Like,
ja,
wenn es Kunst ist, Retweet, wenn es Design ist.
Ja, genau. Um mehr Aufmerksamkeit. Aber funktioniert im Podcast nicht. Doof, Mensch.
Man kann halt auch, das ist ja, was ich auch echt problematisch finde, man kann ja im Grunde bei, also auch bei Apple Kommentare schreiben.
Echt?
Ja, das also ja, die Bewertungen, also die Bewertungen bei Apple benutzen voll viele Leute als Kommentare und das finde ich halt echt problematisch, weil jeder redet mal dummes Zeug oder jeder redet mal Dinge, die anderen nicht gefallen. Das ist ein Riesenproblem, weil ich bin nicht mit dem einverstanden, was Holger in dieser einen Sendung gesagt hat. Darum vergebe ich einen Stern, aber eigentlich nur für diese eine Sendung. Das fließt aber in die Gesamtbewertung mit ein. Und das finde ich ehrlich gesagt sehr ärgerlich, weil niemand redet immer genau die Sachen, die alle anderen hören wollen. So.
Ja, dann kommen wir jetzt jedenfalls zum Börsenticker. Montag.
Wall Street kann Gewinne nicht halten.
Dienstag.
Gewinnmitnahmen an der Wall Street.
Mittwoch.
Zollsorgen bremsen US-Märkte.
Donnerstag.
Stillstand an der Börse.
Freitag.
DAX in Warteposition.
Tja.
Schön fand ich, schob mir einer ein schlecht gemachtes Bild, aber ist ja egal, so Meme-Bildchen sehen ja meistens schlecht aus, auf Mastodon rüber. Da stand drauf, DAX zeigt Stärke. Und dann halt so ein Bild von einem DAX, der auf ein Päckchen Stärke zeigt. Fand ich irgendwie ganz lustig, ehrlich gesagt. Fällt mir gerade so ein. Aber vielleicht muss man auch dabei gewesen sein in dem Moment. Stärke, weißt du, Stärke, Speisestärke?
Ah, jetzt.
You get it?
Jetzt okay, jetzt habe ich dich. Ich stand auf dem Schlauch. Tut mir leid, das passiert mir manchmal. Ja. Und hier kommt der Faktencheck. Heute wieder mit Nando Hulverscheid. Hallo Nando.
Ja, hi. Und frohes Neues übrigens.
Frohes Neues, stimmt. Was konntest du denn noch finden, was du gerne korrigieren würdest? Oder vielleicht auch einfach ergänzen?
Ja, mir hat eure skurrile Nachricht gefallen, oder deine war es, glaube ich, nämlich Klage von Birkenstock gegen Nachahmer. Das klingt vielleicht gar nicht so spannend, ne? Weil es passiert ja ständig, dass irgendwelche Firmen sich in die Haare kriegen darüber, wer jetzt was verkaufen darf. Aber manchmal ist es ja doch ganz nett. Ich fand es auch ganz nett. Zunächst eine kleine Korrektur. Du hattest gesagt, das landet jetzt vor dem Bundesverwaltungsgericht. Das ist nicht korrekt. Das Bundesverwaltungsgericht hat mit Zivilverfahren nichts zu tun. Der Bundesgerichtshof, in Klammern BGH, macht das.
Oh.
Aber ne, ich glaube, viele hätten es nicht gehört. Macht ja nichts, außer für die Juristen, für die habe ich es jetzt korrigiert. Korrekt habt ihr gesagt, dass das Landgericht Köln Birkenstock erstmal Recht gegeben hatte. Die Sandalen seien Kunst und damit urheberrechtlich geschützt. Das Oberlandesgericht Köln hat es wieder aufgehoben und gesagt, die Gestaltung der Sandalen folge vor allem orthopädischen und handwerklichen Regeln. Merkmale der Birkenstock-Modelle, da ging es um mehrere Modelle und nicht nur einen Hersteller, der das nachgeahmt hat, fänden sich auch bei anderen Sandalen der gleichen Ära oder, das fand ich besonders toll, sogar historischen Modellen. Also da stand irgendwo so ein Satz drin, dass halt zum Beispiel so eine Y-Bindung der Sandale, also dass die so zwischen den Zehen ist und dann noch an den Seiten, dass es sozusagen seit Jahrhunderten nachweisbar sei. Das fand ich ganz toll. Und für Fans von Juristerei und oder Fußbekleidung empfehle ich den Blick in das Urteil des OLG, denn das enthält erstaunlich viele Bildchen von Sandalen und das fand ich ganz charmant. Habe ich verlinkt. Am Donnerstag war jetzt übrigens schon, also gestern, die mündliche Verhandlung vor dem Bundesgerichtshof. Ist noch nicht fertig entschieden, aber das Fachmedium Juve hat dazu getitelt: BGH-Richter dämpfen Birkenstocks Hoffnungen auf Kunst am Fuß. Was ich auch als Formulierung einfach toll fand. Die höchsten Richter hätten jetzt also nun angedeutet, dass das ORG Köln, das ja gegen Birkenstock entschieden hat, die richtigen Maßstäbe angelegt habe. Sieht also danach aus, als würden Birkenstock-Sandalen eher nicht als Kunst gelten, zumindest soweit deutsche Gerichte das zu entscheiden haben. Mhm. Dann hattet ihr gefragt, ja, wann hat Birkenstock denn ursprünglich geklagt? Haben die das gemacht, nachdem die von Louis Vuitton gekauft wurden? Also quasi hat der große Konzern gekauft und jetzt wird alles in Grund und Boden geklagt. Birkenstock wurde im Februar 2021 durch LVMH gekauft und dieser zitierte Rechtsstreit, der begann so im Herbst 2021. Da gibt es so Unterlassungsforderungen und so. Ich konnte das jetzt nicht genau sagen, ich bin Laie. Also kann mich jemand in den Kommentaren gerne noch korrigieren. Ich würde da aber nicht so wie Holger so einen Zusammenhang vermuten, weil der Chefjurist von Birkenstock für geistiges Eigentum, der halt natürlich auch dieses Verfahren mitführt, der arbeitet da schon seit 2017 und Birkenstock hatte schon andere Verfahren vor dem BGH und ja, die waren ja vorher auch schon kommerzielles Unternehmen. Also ist ja nicht so, als wären die vorher irgendwie, weiß ich nicht, eine Genossenschaft so gewesen. Ja, genau. Dann war noch so die Frage, ja, ist das nicht voll schnell für so ein Verfahren, dass das in 3 Jahren oder was bis in die höchste Instanz geht? Nö, also ich habe dazu verschiedene Zahlen gefunden, aber bei deutschen Amtsgerichten, also quasi der kleinsten ordentlichen Gerichtsbarkeit, da scheint die durchschnittliche Verfahrensdauer so ein halbes Jahr zu sein. Jetzt hat das Verfahren von Birkenstock natürlich vor dem Landgericht schon angefangen. Also ab einem gewissen Streitwert fängt man ja immer direkt beim Landgericht an. Und da ist es so ein Jahr durchschnittlich wohl, mit einer großen Spannweite natürlich. Und bei den Oberlandesgerichten, die halt häufig quasi nur als zweite Instanz dann tätig werden, ist es dann etwas weniger. Und der Bundesgerichtshof braucht für den Abschluss von Verfahren häufig zwischen 1 und 2 Jahren. Da gibt es vermutlich irgendwie so ein Szenario auch, weil die ja dann letzte Instanz sind, dass sie ganz oft irgendwie neu reinkommende Verfahren, wenn die wichtig sind, irgendwelchen alten liegenden Sachen, wo jetzt quasi niemand in Gefahr ist, in Anführungsstrichen halt vorziehen. Mhm. Also ja, da will ich jetzt nicht zu tief einsteigen, hatte ich auch die Zeit nicht für. Und ich schätze auf jeden Fall im Gegensatz zu Holger die Geschwindigkeit dieses Birkenstock-Verfahrens als eher durchschnittlich ein.
So. Okay.
Ja. So, damit kommen wir endlich weg von der Juristerei. Aber ich dachte mir, vielleicht mache ich den Faktencheck auch mal ein bisschen skurril und gehe auf diese Nachricht ein. Dann kleine Korrektur, oder ihr hattet selber das Fragen formuliert: Sind denn die Klattens die reichsten Deutschen? Also Stefan Quandt, Susanne Klatten, ne? BMW-Erben, man kennt. Die sind nicht die reichsten Deutschen. Spitzenreiter laut dem Vermögen-Magazin ist Klaus-Michael Kühne, Erbe und Mehrheitseigner des Logistikunternehmens Kühne plus Nagel. Sein Vermögen wird auf 34 Milliarden Euro geschätzt. Und das war auch für mich neu. Ich dachte, es wären immer noch die Aldi-Leute. Jetzt frage ich mich, ob sie es überhaupt mal waren. Aber die sind auf jeden Fall auch noch zum Beispiel vor den Klattens. Also ich glaube, die Klattens waren es nie, ehrlich gesagt. Dann noch eine kleine Korrektur. Ihr hattet über die EU gesprochen, Thematik, ne, dass da viel einstimmig entschieden werden muss und dass das problematisch ist. Hattet unter anderem auch gesagt, dass der Haushalt der EU einstimmig beschlossen wird und das ist nur teilweise richtig. Der sogenannte mehrjährige Finanzrahmen, der gilt so für 5 Jahre, der muss im Rat der Europäischen Union einstimmig beschlossen werden. Die einzelnen Jahreshaushaltspläne werden aber dann mit qualifizierter Mehrheit beschlossen. Also nicht immer Einstimmigkeit über jedes Detail erforderlich. Sonst hätte man wahrscheinlich die Hälfte
gar keinen Haushalt. Genau.
ja, und wir sehen das ja auch in Deutschland manchmal, wie schwierig das ist, ohne irgendwie ein volles Parlament dafür zu haben zu müssen. Dann, wie viel Prozent Inflation hatten wir bei Lebensmitteln über die vergangenen Jahre? Da hatte ihr mich um Klärung gebeten, weil ich glaube, Holgi sich unsicher war, ob es 30% oder 50% sind. Um die 30% sollte korrekt sein. Die genaue Zahl hängt davon ab, welche Zeitspanne genau Holger meinte, weil das wurde nicht dazu gesagt. Aber wenn man jetzt guckt, irgendwie, es gab so einen großen Anstieg von Ende 2021 auf Anfangs, Mitte 2023, da ist man also ungefähr bei diesen 30% und je nachdem ist man halt da drunter oder da drüber für die vergangenen Jahre und danach hat sich es wieder abgeflacht. Insofern passt das grundsätzlich. Letzte Sache ist nur ein Fun Fact. Du hattest ja ein bisschen referiert über die Trocknung von Wäsche im Winter, dass das bei hoher Luftfeuchtigkeit problematisch ist. Aber wenn es Frost gibt, dann kann man sich das physikalische Prinzip der Sublimation zunutze machen und damit Wäsche trocknen. Muss halt nur darauf achten, dass das Eis, das sich dabei bildet, vollständig verdampft ist bei dem direkten Phasenübergang von fest zu gasförmig. Und ich wollte da nur noch mal mit einbringen, dass dieses Prinzip der Sublimation zum Beispiel schon in den Apollo-Raumanzügen für Kühlung von Technik und Mensch eingesetzt wurde. Und damit könnt ihr, wenn ihr das jetzt ausprobiert, wie du jetzt nächste Woche, könnt ihr behaupten, eure Wäsche mit Raumfahrttechnik zu trocknen. Und das ist doch mal was, oder?
Finde ich wunderbar. Sehr gut. Danke dafür.
Bitteschön. Und damit bin ich fertig.
Dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende.
Das wünsche ich auch. Ciao.
Und damit sind wir am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende bedanken wir uns sehr, sehr herzlich. Vielen Dank, dass ihr uns unterstützt. Falls ihr uns noch nicht unterstützt, wird's Zeit. Auf wochendämmerung.de findet ihr verschiedene Wege, wie ihr das tun könnt. Ob ein kleiner Betrag, ein größerer Betrag, alles hilft uns dabei, unabhängig zu bleiben. Und diejenigen, die das schon tun, vielen, vielen herzlichen Dank. Einer der Wege führt über Steady. Da gibt es unter anderem eine werbefreie Episode für alle, die das abonniert haben. Und falls ihr bei den Ultras oder im Fanclub seid, dann lesen wir am Ende jeder Sendung eure Namen vor. Und das kommt jetzt.
Dins 1.
Wing Commander Lord Flesherts Lieblingskoordinaten. 52 Grad, 26 Minuten und 7 Sekunden Nord. 13 Grad, 9 Minuten und 56 Sekunden Ost.
Was ist das?
Keine Ahnung.
Berlin-Wannsee. Wer ist denn das? 52, ich weiß es auch. Was war? Martin Afanasiev.
Jetzt ist die Orange noch nicht mal im Amt und alle Medien drehen seit Wochen frei. Wie um alles in der Welt sollen wir das 4 Jahre durchstehen? Ah!
Babette Bauer.
Guido Baulich.
Marc Bremer.
Markus Breu.
Oliver Delpis Verlobter, der zu unkreativ für einen neuen Spruch ist.
Silke Dietz.
Der Monkeydom Dominik Wagner.
Doppeldecker Fahrrad.
Claude Fankhauser.
Olaf und Fiete.
Erik Fröhlich.
Der Dösewicht ist gerade sehr mies drauf.
David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Stefan Havranek.
Der Jan.
Arndt J. Kästner.
Alexander Klink.
Jessica Kogoy.
Heiko Linke.
Sabine Lorenz.
Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
Rufus Platus.
Jan Rück.
Nu sagen Chris und Moni.
Jörg Schickis für mehr Flausch.
Simone Stolz.
Joachim Urlas.
So dann muss und so weiter.
Jens Viehweg.
Bernd und Froschi Wehmöller.
Andreas Werner.
Justus Wilhelm.
Und hier der Fanclub.
Janine Schöne. Bindestrich Unterstrich.
Bindestrich Unterstrich.
Felix, der sich sehr über die Postkarte gefreut hat und als Dank jetzt Katrin und Holgi singen lässt. Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst du geschneit?
Jonas und Nathalie.
Lisa und Sebastian.
Maike Ahrensen.
Timo Altfelde.
Katrin Apel.
Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. Auch das noch. Trump erhebt Anspruch auf Legoland.
Auch nach der Bundestagswahl sind wir in der gleichen Lage. Auch nach der Bundestagswahl sind die Herausforderungen die gleichen und müssten endlich gelöst werden.
Anja und Jan aus Bielefeld.
Matze aus Spandau.
Simon Axmann.
Dirk B.
Sebastian Banse.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Jan Beilecke.
Tobias Salin, bitte die Betonung bei Salin nicht auf das A legen. Danke. Gern geschehen, Tobias Salin.
Peter Blachani.
Jan Blendeck.
Björn Borner.
Markus Boslett.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchka.
Mariah Carey.
Lise grüßt die Katana.
Sascha grüßt die Katana.
Tim Christan.
Clemens Langhans und Christoph Henninger. Wenn ich betrunken bin, werde ich aufklärerisch, dann sitze ich mit Admiral Van Snyder am selben Tisch.
Christoph Henninger und Clemens Langhans mit Winterbottom Pomeroy, Sir Toby und es kostet, mich ein Lächeln zuzugeben, das mein Intimpiercing rostet.
Gian-Andrea Konzett.
Katrin Czernotzki.
Thomas D.
Eigentlich heiße ich Dana.
Liebe Medien, wenn Trump in einer Woche Kanada, Grönland und den Panama-Kanal übernehmen will und den Golf von Mexiko umbenennen will, dann solltet ihr erstmal berichten, wovon er jetzt wieder ablenken will.
Die gesamte Menschheit sucht angeblich nach dem Sinn des Lebens. Daran gemessen passiert erstaunlich viel Unsinn.
Der Wind, das himmlische Kind.
Alice de Chen.
Cristiano del Taucho.
Es ist Herbst, auf dem Feld die Kürben.
Alice und Biele wünschen ein frohes neues Jahr.
Felix, der immer noch einfach nur schlafen will.
Roland Erck.
Melodie kostet extra.
Matthias Flader.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Der Forsibär.
Olli Frank.
Der Biber und der Bär, die Hummel und der Otter freuen sich über Maya-Content.
Andreas Freund.
Mariana Friedrich.
Schreit rein den Scheiß ins Internet und so weiter.
Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
Alexandra Glück.
Der Gotti.
Jörn-Arne Göttich und Maurice Kloß sagen Danke für die wöchentliche Bereicherung.
Wolf Graz.
Daniel Griesel.
Sally, der Pinguin, grüßt alle, die sie kennen.
Kathi grüßt Joni.
Cecilia Maribel Gutierrez Sepulveda de Wagner. Vielen Dank für eure Arbeit und Engagement.
F&H.
Annika H.
Simon Hägler.
Bianca Hamann.
Antje Hanuschka.
Andrea und Hans.
Silke Hartmann.
Der Alexander Hauser.
Jan Heck.
Sabine Heider.
Hans Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst.
Katharina Herbst und die Plüschmonster.
Nils und Hilke.
Katharina Höhl.
Benjamin Hub.
I wonder why the wonder falls on me.
Der Oberemmenbach ist ein typisch Frittenthaler Graben.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
Hat Uroma eine Uhr um, ist Uromas Uhr um die Uroma drum.
If you put your hand in the crack and you won't get it back, it's a moray.
Andreas Jasper.
Tobias Johannes.
Annette K.
Micha K.
Tobi K.
Philipp Kaden.
Arne Kamola.
Was ist das Lieblingsessen von Piraten? Kapern.
Kamikasi.
Tim Klausmeier.
Andreas Klein.
Oliver Kleinert.
Christopher Kluwe.
Anna und Hagen Nulz und Zolewski.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Jule Krohn.
Thomas und Corina.
Oliver Kohlfink.
Fabian Lange.
Janett Lechner.
Dennis Lichtentäler.
Detmar Liesen.
Nico Linder.
Florian Link.
Samuel Lübke.
Mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum.
Ja, ja, der Geschichtsunterricht. Holgi, könntest du bitte mit Matthias von Hellfeld mal eine Dunkelfeldstudie machen über Geschichtsunterricht an deutschen Schulen?
Dunkelfeldstudien sind super. Das ist ja im Grunde ist das assumptive Mathematik.
Mhm.
Also irgendjemand setzt sich irgendwo hin und zieht sich eine Zahl aus dem Arsch.
Mhm.
Ist eigentlich ganz praktisch.
Ja, könnt ihr doch mal machen.
Können wir mal machen. Robert Manik.
Habt ihr eigentlich Mila schon gegrüßt oder muss das der Wolfgang wieder machen?
Aber erstmal muss ich mit Matthias über sein nächstes Buch reden. Jetzt habe ich vergessen, wo ich dran war.
Never mind.
Johannes Möller probiert auch mal aus den Namen zu ändern.
Die Mulle.
Das Keming, alle weimen, muss aber jeder selber wissen.
Celine Neubig.
Frank Nitsche. Ich
bin auch verwirrt.
Okay.
Agnes Nöll.
Thorsten W. Noll.
Jennifer und Norbert.
Bernd Nossem.
Captain Blackadder has had quite enough of living in what increasingly feels like a weird mix of William Gibson's novels Peripheral and Agency and Tom Clancy's Red Storm Rising.
Edu Opferkathole.
Michael Ott.
Boris Perner.
Axel Philipsenburg gibt Christoph und Clemens die Schuld, dass er hier ist.
Nils Planthold.
Josef Porter.
Sebastian Quapp.
Frau Rabe spielt heute die Depeche Mode. Depeche Mode auf der Blockflöte.
Mhm.
Ja, danach kann man auch besser die Silence enjoyen.
Axel Rasmussen.
Michael Reisler.
Florian Rempel.
Adrian Renner.
Norbert Renner.
Sabine Repschläger.
Matthias Richter.
Miriam Richter, wieder Henke.
Mark Riese.
Mike Crutchburns.
Anna Roth.
Sven Rudloff.
Roland S.
Der Schommi sagt Danke.
Der Schommi. Jürgen Schäfer.
Maximilian Schiffers.
Danke und schöne Grüße.
Dirk Schumann.
Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung, genau wie...
Konse Skibidibi.
Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
Daniela Stark.
Christian Steffen.
Pommes Stein.
Pyramidenstein.
Thomas Stein.
Sabine Stern.
Suse und Martin Stöckert.
Heike Stoll.
Günther Stück.
Claudia Taschow.
19.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
Moritz Timm.
Mareike grüßt Barbara und dankt der Wochendämmerung für die wöchentliche Erhellung.
Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
haben jetzt beschlossen, den Winter zu mögen, während Priscilla und Gwyneth Molesworth immer noch vor sich hin motzen.
Ich möchte nicht durch mein Werk unsterblich werden. Ich möchte dadurch unsterblich werden, dass ich nicht sterbe. Woody Allen.
Martin Unterlechner.
Jan van Finkenrooy.
Robert Ferst.
Audra Fischer.
Tim Weber.
Morse Techi hat Besuch. Leute in merkwürdigen Anzügen mit Trinkschläuchen lungern herum. Alles ist sandig und es werden immer mehr Dünen. Wenn sie einen sehen, murmeln sie Lisan Al-Gaib und Kwisa Haderach und fragen einen, wann der Wurm kommt.
Es gab mal auf Dune, also den Wüstenplaneten, gab es mal eine Persiflage. Also es war ja in den 80ern, war das ja super, also populäre Bücher. Die hieß Der Wüste Planet und war total schlecht. Aber eine Sache fand ich richtig lustig, und zwar Quisa Zaderach war dann in dieser Persiflage oder Satire übersetzt mit, oder hieß dann da, Kumquat Hagendas. Fand ich ganz geil. Habe ich mir über 40 Jahre gemerkt, stellt sich raus. Kumquat Hagendas. Ja. Luisa Weyers.
Martin Wittmann.
Pia und Thomas wieder in Wien.
Es gibt einfach Dinge, die vergisst man nicht. Ja. Mein Name ist Lose. Wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme?
Tobias Wirth.
Lucy ist weiterhin sehr dankbar für die Wochendämmerung, wundert sich wie jedes Jahr, wie früh es eigentlich dunkel werden kann und streut mal wieder Werbung für den Lila-Podcast ein.
Cindy und Timmy Wüst.
Tell me if she takes you far, far enough away from all the baggage you've been carrying. You couldn't point her out in any crowd.
Uwe Zieling.
Stefan Zimmermann.
Meto Banafkpak Bütwobbe Ktpoppen.
Und Mieto Balasch. Vielen herzlichen Dank.
Von mir auch. Vielen Dank. Ich kann es gebrauchen.
Und das war die Wochendämmerung vom 10. Januar 2025. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.
Eine Produktion von Haus 1.